Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Und mit Charlotte plus Martin gleich Liebe.
Martin, meine große Liebe des Lebens, wie geht's dir?
Sind wir drauf?
Das ist es jetzt.
Folge 1.
Folge 1 von Charlotte Roche und ihrem Mann Martin Kess ist draußen. Folge 1 ihres Paar-Podcasts Pardiologie. Gleich Thema 1 bei uns.
Krass.
Du atmest auf jeden Fall anders als sonst.
Ja, das ist, weil ich so nah am Mikro bin. Also wir machen das jetzt den ganzen Sommer 15 Mal hintereinander. Immer einmal treffen, aufnehmen. Fertig?
Ja.
Das ist Pardiologie?
Das ist Pardiologie.
Pardiologie, das ist der Podcast von Charlotte Roche und ihrem Ehemann Martin Kess. Der ist gerade auf Spotify gestartet. Es geht um die gemeinsame Beziehungskiste sowie Beziehungen im Allgemeinen. Und meine Kollegin Catherine Newmark hat sich für uns durch die erste Folge gehört. Hallo.
Hallo.
Bevor wir was draus hören, herausragend ist ja schon mal das Bild zum Podcast. Was zeigt es, was sagt es vielleicht?
Ja, es zeigt eben Charlotte Roche im Dessous, die eben in so einem Spiegelbild oder einer Analogie zu diesem Bild, berühmten Bild der Reifeprüfung von Dustin Hoffman vor dieser Mrs. Robinson steht, quasi vor den nackten Beinen des Ehemanns, der auch nicht genannt wird im Podcast-Titel. Es ist ja Charlotte Roche und Ehemann. Er steht und das ist natürlich eine gewisse Rollenverkehrung. Sie spielen damit auch auf den Altersunterschied an. Sie haben ja einen 15 Jahre Altersunterschied. Sie sind schon jetzt 15 Jahre zusammen und sie machen jetzt 15 Folgen dieses Podcasts diesen Sommer.
Funktioniert denn der Podcast nach dem Motto, ich, der Charlotte Roche Superstar und mein Beiwerk namens Ehemann?
Nein, sie sind sich beide bewusst, dass sie natürlich bekannter ist in der Öffentlichkeit als er, aber das ist doch ein recht ausgewogenes Gespräch, was die beiden da zustande kriegen. Es ist überhaupt auch nicht so, dass es vor allem nur um sie geht. Es ist eine gewisse Nachdenklichkeit auf beiden Seiten da, die eigentlich ganz hübsch ist. Also man denkt ja zuerst mal, das ist jetzt ein Star-Vehikel und Charlotte Roche wird da jetzt wieder in der Öffentlichkeit über uns an ihrer Sexualität teilhaben lassen. Aber eigentlich ist es erstmal so ein gegenseitiges Abtasten und es ist tatsächlich ein Dialog, der sich da entspinnt. Also je länger man reinhört, desto mehr wird man auch gepackt davon. Ich fand das interessant im Hörerlebnis.
Und wir hören jetzt auch mal rein.
Für mich bist du ja als Versorger ultra geil.
Sag nochmal, betone das so, dass die Leute nicht Versager verstehen. Bitte.
Mit O.
Für mich bist du als Versorger
ultra geil. Wirtschaftlich, reparaturmäßig. Nein.
Danke.
Mann, Martin.
Nein, ich verstehe. Ich weiß, du? Ja, aber es klingt super.
Es bedeutet mir aber total viel.
Weil ich dein Fahrrad flicke, ne? Ja.
Ja.
Heißt das jetzt, die zwei zeigen uns klassische Rollenmuster im progressiven Gewand oder sind die einfach nur ehrlich?
Also so ganz absehen kann ich das jetzt noch nicht nach einer Folge, wie sich das weiterentwickelt wird, aber sehr klassisch kommt es mir nicht vor. Es ist aber interessant, dass sie jetzt auf diesem Motiv hier spielen. Ich glaube, es ist tatsächlich Teil eines Versuchs zumindest, der allumfassenden Ehrlichkeit. Die erste Folge, da geht es auch relativ intensiv zum Beispiel um Alkoholprobleme, um Charlotte Roche, die sagt, dass sie eben relativ lange mit Sucht und auch mit sehr, sehr viel zu trinken zu tun hatte und was das für ihre Beziehung bedeutet hat. Und die denken ziemlich ehrlich drüber nach, wie sie damit umgegangen sind mit der Situation. Es geht sehr stark darum, wie sich die Beziehung entwickelt hat in einer Situation, wo das Paar sich entwickelt hat aus einer Situation, wo Charlotte Roche sich als hilflos und total kaputt, wie sie es sagt, gefühlt hat und dann quasi immer mehr sich Hilfe geholt hat und es ihr immer besser ging. Und jetzt hat die Paardynamik natürlich auch sich verändert, weil das Helfersyndrom, was sie ihm dann unterstellt, quasi nicht mehr zum Zuge kommt. Es sind lauter so kleine Motive, wo man das Gefühl hat, hier versuchen zwei jetzt wirklich einfach mal, nachdem sie 15 Jahre zusammen sind, nochmal richtig eine Stunde lang ernsthaft drüber zu reden, wo jetzt eigentlich der Ist-Stand ist. Und das hat einen gewissen Charme, weil das Tatsache ja die Schwierigkeit ist und sie nennen das auch explizit und jeder, der mal in einer längeren Beziehung war, kennt das. Wenn man länger zusammen ist, man hat so viel Alltag, man hat nur noch wenige Gelegenheit, mal eine Stunde hinzusitzen und drüber nachzudenken, wie sind wir eigentlich so als Paar?
Und wie funktionieren die ganz großen Linien unserer Beziehung? Hier noch eine Passage.
Ich bin auch nicht nur ein Versorger, ich bin eben auch unfassbar loyal. Deswegen, ich glaube, ich habe noch nicht mal schlecht über dich gedacht, also geredet sowieso nicht irgendwo, aber ich habe noch nicht mal, für mich ist das Verrat an der Liebe, wenn ich schlecht über dich denke.
Ja, aber das ist was, ich habe da immer drunter gelitten und ich leide immer noch darunter. Für mich ist das so wie eine total übertriebene Loyalität seiner Liebsten gegenüber. Und das tut mir richtig leid, weil das heißt nämlich, dass du damit alleine bist.
Ja, wobei die Frau, die sich mitteilt und der Mann, der schweigt, das höre ich jetzt nicht unbedingt zum ersten Mal, ne?
Nein, es schrammt manchmal so ein bisschen an diesem Klischee entlang. Also es kommt einem sehr vertraut vor. Also sie ist auch diejenige, die schneller etwas sagt. Manchmal will sie nachdenken und sagt, ich brauche eine kurze Pause, um nachzudenken. Wenn er eine kurze Pause nimmt, dann ist sofort die große Beunruhigung da. Warum sagst du denn nicht? Also es wird das Klischee des schweigsamen Mannes und der eher gesprächigen Frau wird schon irgendwie bedient. Aber also ich finde, dass die beiden sich ganz gut um diese Klischee-Klippen herumschiffen und gleich und also sie entwickeln so eine gewisse Wahrhaftigkeit, wo man immer wieder etwas wiedererkennt. Und das ist, glaube ich, der eigenartige Charme. Also man hat so eine gewisse Furcht am Anfang, dass es sehr selbstentblößend, voyeuristisch ist, dass es irgendwie peinlich wird, einem Paar beim Reden zuzuhören.
Ist es aber nicht?
Also ich fand es dann, also ich hatte diese Erwartung bin da etwas zynisch rangegangen. Und dann, sie erzählen ganz am Anfang des Podcasts eine Geschichte, die sie als Paar unsympathisch macht, indem sie nämlich sich abklatschen, wenn ein Paar in der Öffentlichkeit eine Beziehung in die Brüche geht und sie das Gefühl haben, wir haben es geschafft, wir sind immer noch ein Paar. Das war so ein unsympathischer kleines Paarritual, was sie erzählen. Und in gewisser Weise funktioniert dieser Podcast aber genauso. Also man hört dem zu und dann kann man abklatschen. Ah, dieser Punkt, ja, genau so streiten wir auch in unserer Beziehung. Ach ja, dieser Punkt, ja, er sagt auch immer nichts, wenn ich anfange, über Gefühle zu reden. Also all diese kleinen Punkte, die man kennt. Und ich glaube, also von dem her als Hörer ist man so in dieser Identifikationsrolle. Aber voyeuristisch finde ich es nicht, weil sie eben doch mit dieser Nachdenklichkeit dran gehen. Also man hat das Gefühl, die reden ernsthaft miteinander. Wie oft die das sonst tun, sie sagen nicht mehr so oft. Aber auf jeden Fall hat man das Gefühl, die haben auf jeden Fall eine Beziehung, wo sie noch ehrlich über die Dinge reden können. Und dem hört man eigentlich wirklich ganz gerne zu.
Wie fügt sich denn der Podcast ein in die Geschichte von Charlotte Roche, beziehungsweise in ihr Bild in der Öffentlichkeit?
Naja, ich sag mal, es ist jetzt kein spürbarer Bruch zu ihrer generellen Tendenz, in der Öffentlichkeit Intimes zu verhandeln. Also das ist natürlich ein Kontinuum. Andererseits hat sie ja immer so semifiktionale Formate gehabt in ihren Romanen und so weiter, wo es eben nicht rein autobiografisch war. Hier würde man ja sagen, auch wenn das natürlich eine stilisierte Form ist, natürlich hören wir auch nur das, was sie wollen, dass wir hören. Aber es ist in dem Sinne ein gewisses Kontinuum. Aber es ist tatsächlich auch jetzt nicht nur auf Sexualität konzentriert. Es geht wirklich viel um die Gefühle. Und auch die Absenz oder die Langeweile oder die kurzen Pausen in den Gefühlen.
Charlotte Roche plus Ehemann reden über ihre Beziehung und jeder darf zuhören. So auch sie in dem Spotify-Podcast Pardiologie. Catherine Newmark hat sich für uns durchgehört. Vielen Dank. So klingt das, wenn eine Skulptur zum Musikinstrument wird. Alles klar? Ja, natürlich nicht, das weiß ich ja. Deswegen noch ein paar informative Handreichungen. Es geht um knallbunte Skulpturen. Die sehen für mich aus, als hätte man Tetrisklötze aus Holz gefertigt, die dann blau und grün und orange gefärbt und dann zu einer Installation angeordnet. Verbunden mit der Besonderheit, dass die einzelnen Klötze zum Teil Ritzen und Löcher haben, die es möglich machen, sie als Musikinstrumente zu nutzen, die dann eben diese Sounds hier produzieren. So, und ob das eine seriöse Beschreibung ist und was alles hinter dieser Installation steckt, das wird uns jetzt der Künstler selbst erzählen, David Zink-Chi. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Also, Ihre Installation heißt Being the Measure, zu Deutsch das Maß sein, und die ist zu sehen in der Frankfurter Schirn in der Ausstellung Big Orchestra. Was ist denn die Geschichte hinter Ihren Musikskulpturen?
Dieses Projekt habe ich 2015 für ein Museum in Massachusetts gemacht. Und die Kuratorin Lisa Dorin, die mit mir daran gearbeitet hat, stellte einfach die Hürde, macht einfach etwas, was du sonst nicht machen würdest oder etwas, was du dir in Berlin oder in New York nicht trauen würdest zu machen. Du kannst machen, was du willst, riskiere, was du willst. Und ich meinte so, ja, eigentlich wollte ich schon immer eine Performance machen. Ich habe mich nur nie getraut. Und das Konzept im Grunde für mich war, abstrakte Objekte zu machen, schon aus einem Interesse an der Form. Sehr reduzierte Formen, natürlich geometrische Formen, die vielleicht eine Ambivalenz hatten zwischen ja, geometrische Formen, vielleicht utopische architektonische Modelle. Aber auch dann durch die Recherche auf der Suche nach einer Qualität des Klangs, weil es von vornherein klar war, dass die auch zwischen reiner Form oder Objekt und Klangobjekt oder Musikinstrument ihren Ausdruck finden würden, habe ich mich gezwungen gesehen, bestimmte Entscheidungen zu treffen aufgrund der Möglichkeiten der Ton- und Klangerzeugung. Ne? Und so sind die mehr oder weniger entstanden. Und mit den eingeladenen Musikern mache ich eine Performance. Die Musiker aktivieren quasi diese Objekte als Klangobjekte. Und so entsteht die performative Arbeit an den Objekten.
Wer sind denn die Musiker, die die Skulpturen bespielen?
Es sind hauptsächlich ziemlich renommierte, spezielle kubanische Musiker. Marvin Díez und Eliel Lasso, auch Adonis Panter Calderón. Alle aus unterschiedlichen Genres. Der Marvin macht sehr viel Latin Jazz und Experimentelles, auch populäre Musik. Adonis Panter ist einer der bekanntesten Folklore-Musiker in Kuba. Jetzt in der Schirn werden teilweise andere sein. Normalerweise hatte ich auch Regis Molina, der auch Saxophon gespielt hat. Diesmal kommt Irwin Akau aus Paris, auch ein fantastischer Saxophonspieler, sind allerdings alle Kubaner und das war mir sehr wichtig, weil das Ganze speist sich aus einer bestimmten Tradition in der Musik. Ich würde jetzt als die afrokubanische eingrenzen, ja, das sind die Musiker.
Und wie ist der Zusammenhang zu den Formen? Warum diese Musiker für diese Form?
Ja, ich bin seit langem in Kuba tätig gewesen als Künstler, habe mehrere Projekte dort gemacht, bin quasi gefangen genommen worden von dieser Kunstform. Die Musik in Kuba ist so dicht und so endlos in seine Grammatik und in seine Konstitution, auch mit Eigenschaften, die sehr speziell sind, wie zum Beispiel diese Bedürfnis nach Unabhängigkeit. Also die Musiker versuchen immer neue Eigenschaften und neue Ressourcen und zum Beispiel versucht immer ein Musiker zwischen rechts und links unabhängig zu agieren. Das ist ziemlich deutlich zu erkennen, zum Beispiel einen Pianospieler. Es gibt ja superlative Beispiele, natürlich wie Chucho Valdés. Schlagzeug, wo ein Musiker vier Glieder hat und versucht, alle möglichen Intervallen abzudecken. Jetzt nicht nur im Sinne von zeitlichen Intervallen, sondern auch unterschiedliche Töne und vielleicht dialektische Gedankengänge, so in der Art und Weise, wie die Rhythmen für einen Kubaner entstehen würde.
Und inwiefern sind die Klangskulpturen geeignet, dialektische Vorgänge, Gedanken musikalisch auszudrücken? Was ist der künstlerische Mehrwert für Sie, wenn Sie Sounds über Skulpturen erzeugen, anstatt nur über ganz gewöhnliche Instrumente?
Das Spannende ist, dass Trommeln und diese Instrumenten, zum Beispiel die Bata-Trommel aus der Tradition der Yoruba in Nigeria, aber auch eine Spezialität der Kubaner. Mittlerweile kommen Nigerianer nach Kuba, um das zu lernen, weil die das so wahnsinnig fortschrittlich auch weiterentwickelt haben. Diese Trommel ist eine doppelseitige Trommel, die drei Trommeln befasst, eine sehr hohe Trommel, eine mittlere und eine tiefe. und jeweils sind die doppelt zwischen rechts und links geteilt. Jede Trommel wird von einem einzelnen Musiker gespielt. In der Art und Weise, wie die sich komplementieren, in der Zeit und in der Tonlage, ergeben sich wunderschöne und sehr komplexe Rhythmen oder Melodien. Und diese Organisation zwischen rechts und links, zwischen hoch und tief und zwischen Frage und Antwort hat mich natürlich ja, sehr beschäftigt, sehr inspiriert auch.
Ordnet sich denn Being the Measure in die gesamte Schirnschau ein, auf der Ihre Skulpturen zu sehen sein werden?
Also ich muss zugeben, dass ich am Anfang sehr skeptisch war mit dem Konzept, dass alle Objekte in dieser Riesenhalle in der Schirn zu sehen waren. Es sind sehr unterschiedliche Objekte. Da sind meine Objekte vielleicht die am meisten sich mit der Form beschäftigen und die Ambivalenz des Kunstobjekts und Klangobjekts am stärksten vielleicht verkörpern. Das heißt jetzt nicht, dass die spannender sind oder nicht, sondern dass innerhalb der gesamten Ausstellung die ziemlich deutlich auch im Auge stechen, auch durch die Farbigkeit und durch die Form und vielleicht diese Anlehnung an minimale Objekte.
Skulpturen, die klingen, die sehen Sie in der Schirnkunsthalle in Frankfurt noch bis zum 8. September 2019 in der Ausstellung Big Orchestra. Unter anderem eben vertreten die Skulpturen von David Zink G. Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke auch für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Journalistin und ZDF-Moderatorin Wiebke Bruns ist gestorben. Das teilte ihre Familie heute mit. 1971 präsentierte Bruns als erste weibliche Nachrichtenmoderatorin in der Bundesrepublik die Heute-Nachrichten des ZDF. Für die Journalistin zunächst nichts Besonderes, erzählte sie 2016 im Deutschlandfunk Kultur.
Und ich war weder aufgeregt, noch hatte ich das Gefühl, es sei irgendwas Besonderes. Ja, das änderte sich dann, als ich die Reaktionen Begriff, die da kamen, vor allen Dingen von Frauen. Frauen haben sich das Maul zerrissen, meinetwegen. Und fanden, ich sollte gefälligst bei Mann und Kindern bleiben. Da gehörte ich hin. Und was ich denn da überhaupt erzählte und ob ich die leiseste Ahnung davon hätte, was ich da erzählte, könne ja nicht sein, dass ich das verstehe. So war das.
2004 veröffentlichte Wiebke Bruns den Bestseller »Meines Vaters Land«. Es ist die Geschichte ihres Vaters Hans-Georg Klamroth, der als Mitwisser des Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944 hingerichtet wurde. Wiebke Bruns wurde 80 Jahre alt. Für die 18- bis 24-jährigen Menschen in Deutschland gilt das soziale Netzwerk Instagram als wichtigste Nachrichtenquelle. Auch Parteien und Politiker hätten erkannt, dass Instagram nicht nur eine soziale Plattform für Fotos, sondern ein wirkmächtiges Medium für politische Botschaften sei, sagte der Blogger und Social-Media-Dozent Martin Fuchs im Deutschlandfunk Kultur.
Gerade durch, ich würde sagen, die Killerfunktion von Instagram, die viele gar nicht so auf dem Schirm haben, nämlich eine Story-Funktion, kann man auch sehr, sehr komplexe Inhalte sehr, sehr gut vermitteln bei Instagram. Und damit haben Politiker wesentlich mehr Platz, als zum Beispiel in einem 10-Sekunden-Aufsager bei der Tagesschau oder vielleicht bei einem Zitat, was in Deutschlandfunk Kultur in Nachrichten kommt. Und das ist ein Riesenpotenzial.
Der Start ins All des deutschen Röntgenteleskops EROSITA ist verschoben worden. Das teilte das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München mit. Unter dessen Federführung ist das Teleskop gebaut worden. Ursprünglich war geplant, dass eine russische Trägerrakete mit EROSITA an Bord am frühen Freitagnachmittag vom Weltraumbahnhof in Kasachstan abhebt. Kurz vor dem Start wurde nun entdeckt, dass eine notwendige Batterie nicht voll geladen war. EROSITA soll Milliarden Lichtjahre entfernte Galaxien in bisher unerreichter Auflösung erforschen. Der österreichische Schauspieler und Synchronsprecher Peter Martitsch ist gestorben. Das teilte das Burgtheater Wien heute mit. Martitsch war dort viele Jahre eine feste Größe. Außerdem wurde er als Synchronsprecher des britischen Schauspielers Ben Kingsley bekannt. Martitsch wirkte in Basel und an den Münchner Kammerspielen, bis er ans Berliner Schillertheater wechselte. Dort schauspielerte er 22 Jahre lang. Peter Martitsch wurde 82 Jahre alt.
Ja, also bei der nun folgenden Serie, über die wir hier sprechen, ganz bestimmt nicht. Deutschlandfunk Kultur hier. Dark ist die erste deutsche Netflix-Produktion und international ist die, ja, recht schwere Kost, die Mystery-Serie, so erfolgreich gelaufen, dass es jetzt eine zweite Staffel gibt. Die ist heute auf Netflix gestartet. Eine dritte und letzte Dark-Staffel folgt auch noch, ist bereits angekündigt. Aber gut, nun erstmal die Kritik nach Staffel 2 Sichtung von Anna Wollner.
Es ist erstmal alles beim Alten in Dark, zumindest auf der Tonspur. Ein wabernder, wummernder Soundtrack von Ben Frost, der Spannung aufbaut und drohendes Unheil ankündigt. Und auch die Bilder sind ganz ähnlich wie in Staffel 1. Oft gibt es tableauartige Totalen, angelehnt an den amerikanischen Fotografen Gregory Crewdson. Die Geschichte knüpft nahtlos an Staffel 1 an. Noch immer geht es um die verschwundenen Kinder in der Kleinstadt Winden, an dessen Ortsausgang bedrohlich ein Atomkraftwerk in den Himmel ragt. Noch immer ist die zentrale Frage nicht, wo sind die Kinder, sondern wann.
In der Kleinstadt Winden ist ein Junge auf mysteriöse Weise verschwunden.
In der Zukunft, in der Vergangenheit oder ist alles in einer endlosen Schleife miteinander verbunden?
Die Showrunner Jantje Friese und Baran Booder spielen in der zweiten Staffel von Dark noch mehr mit dem Element Zeit als in Staffel 1, springen zwischen den Jahren 1920, 1953, 1986, 2019 und der Zukunft, lassen Menschen aufeinandertreffen, die nicht aufeinandertreffen sollten.
Es ist soweit.
Deine Rolle in Altimir ist viel größer, als du denkst.
Vier Familien stehen im Mittelpunkt, vier Familien auf den unterschiedlichsten Zeitebenen. Als zentrale Figur der jugendliche Jonas, gespielt von Louis Hofmann, der als erster durch die Zeit reist und mit den großen Fragen des Universums konfrontiert wird.
In der zweiten Staffel werden generell die Figuren alle aktiver. Sie bekommen mehr Informationen mit. Denen wird plötzlich das größere Bild erklärt teilweise. Es wird sehr viel mehr geredet als in der ersten Staffel. Also in der ersten Staffel ist viel passiv passiert, also beziehungsweise die Figuren waren sehr passiv, es ist etwas mit denen passiert, dann mussten sie reagieren und jetzt kriegen sie Informationen, womit sie was anfangen können und werden eindeutig aktiver. Gleichzeitig gibt es auch einfach eine größere Emotionalität, weil den Leuten einfach nochmal Sachen revealed werden.
Die zweite Staffel von Dark erfordert absolute Aufmerksamkeit. Die ersten vier Episoden sind noch verwirrender als Staffel 1. Wer nicht genau aufpasst, verliert im wahrsten Sinne des Wortes den Faden. Ständiges Zurückspulen, Anhalten, Nachdenken, Mitschreiben, wieder zurückspulen und das Gesehene reflektieren wird von den Machern fast schon erwartet. Schauspieler Marc Waschke, der in der Serie die ominöse Figur des Noahs spielt, fühlt mit dem Zuschauer mit.
Das macht was mit dir. So, wenn du das guckst, ist das eine körperliche Erfahrung, die aber auch gleichzeitig das Hirn die ganze Zeit massiert und herausfordert. Und ich dachte am Ende der ersten Staffel, Wahnsinn, wenn Jantje und Bo das so aufgerissen haben, wie kriegen die es geregelt, diese Fäden, dieses Spinnennetz ist immer so irgendwie zusammenzuführen zu einem sinnvollen Strang. Überraschender und angenehmerweise, so viel kann ich verraten, wird es nicht zusammengezogen und zu einem Strang und der ist schön überschaubar, sondern es geht noch weiter fetter. Nach links, rechts, nach Ost, West, nach Norden, Süden, nach unten, oben so auseinander und da ist dann noch mehr Raum so drin für alle Beteiligten.
Raum für alle Beteiligten. Eine Serie mehr Flow of Consciousness als lineares Erzählen. Jantje Friese und Baran Booder vermischen in Dark Nietzsche und Schopenhauer, kreieren die Figur des Uhrmachers und Wissenschaftlers H.G. Tannhaus und sein fiktives Standardwerk Eine Reise durch die Zeit. Im Vorwort heißt es hier, es ist alles eine Frage des Ursprungs. Wo ist der Anfang? Wann ist der Anfang? Gibt es überhaupt einen Anfang? Eine Welt voller Paradoxe, die Schauspieler Oliver Masucci auf ein zentrales Thema herunterbricht.
Weil da geht es ja darum, dass es geht um Determinismus. Das heißt, die Zeitebenen existieren parallel nebeneinander. Und du weißt nicht, ob die Zukunft die Vergangenheit beeinflusst oder die Vergangenheit die Zukunft. Sie wird immer wieder gestellt, diese Frage. Was war zuerst, die Henne oder das Ei? Hat dadurch, dass ich jemand zurückreise in der Zeit, habe ich dadurch, was war zuerst? Das ist wirklich wahnsinnig philosophisch. Und Prinzip der Serie ist, dass man natürlich, es gibt Hoffnung. Und die Hoffnung ist irgendwo ein Schlupfloch, wo wir diesen Kreislauf beenden können. Deswegen geht es um die Apokalypse natürlich, ne? Dass das alles beendet, dass man das nicht mehr erträgt in diesen Knoten, wie man es nennt.
Die ersten vier Folgen von Staffel 2 werfen dabei mehr Fragen auf, als Antworten zu geben. Fragen, deren Antworten sogar vermutlich erst in Staffel 3 gegeben werden. Denn Netflix hat, Bevor Staffel 2 einen ordentlichen Mindfuck hinterlässt, die finale, dritte Staffel schon in Auftrag gegeben. So viel Vertrauen muss bei diesem erzählerischen Biest von einer Serie einfach sein.
Und die zweite Staffel dieses erzählerischen Biests einer Serie, die ist heute auf Netflix gestartet, die zweite Staffel von Dark. Also 2019. Ein paar Jahrzehnte zurück geht's jetzt bei uns. Es geht um ein Musikalbum, das verarbeitet ein Kriegstrauma mit Synthesizern. Yom Kippur 1973 von Ami Shavit. Paul Paulun erzählt die Geschichte.
Im Oktober 1973 überraschten Syrien und Ägypten Israel mit einem Angriff an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Die Israelis mobilisierten ihre Truppen. Auch der Künstler Ami Shavit musste in den Einsatz.
Mein Job war, verwundete Soldaten zu retten und zu evakuieren. Ich habe also die wirklich hässliche Seite des Kriegs gesehen. Das hatte natürlich einen starken Effekt. Als ich ins normale Leben zurückkehrte, hallten die Geräusche und Erlebnisse nach. Alles um mich herum kam mir unwichtig vor.
Der Kontakt mit Hunderten von Verwundeten in dem knapp dreiwöchigen Krieg hatte Shavit traumatisiert. Als Künstler war er nicht vorbereitet auf den Umgang mit Menschen, die gerade ihre Gliedmaßen verloren hatten. Wenige Jahre zuvor hatte der technologiebegeisterte Shavit, ein früher Vertreter kinetischer Kunst und Op-Art, die erste Diskothek in Tel Aviv mit motorisierten Mobiles ausgestattet. Er war fasziniert von Synthesizer-Musik und beschäftigte sich mit der Anfang der 70er Jahre aufgekommenen Methode des Biofeedbacks.
Ich nutzte diese Technik, um einen Sound zu produzieren, der aus meiner Seele kommt, aus dem Bewussten und dem Unbewussten. Damit bilde ich Geräusche nach, die vom Yom Kippur-Krieg in mir geblieben sind.
Geräusche von Hubschraubern und Schüssen mischen sich mit Vogelgesang und den Klängen von Dudelsäcken zu einer subtil arrangierten, katastrophenartigen Sinfonie, getragen von einer weiten Synthi-Fläche. Die Vertonung von Shavits innerer Gefühlswelt ist komplett am Synthesizer entstanden. In einem Zustand tiefer Entspannung, in den er sich durch Biofeedback versetzt hat, also dem Beobachten von Vorgängen im Körper mit dem Ziel, Stress abzubauen.
Ich hatte einen Sensor an meinem Körper und auf einem Bildschirm konnte ich sehen, wenn meine Gehirnwellen in den Alpha-Zustand kamen. Dann fing ich an zu spielen, zu arrangieren und Musik zu machen. Diese Arbeit hat Spaß gemacht.
That was the fun of the work.
Nach knapp 4 Monaten hatte Ami Shavit die unmittelbaren Auswirkungen seines Kriegstraumas überwunden. Die Faszination für Biofeedback aber ist geblieben. Er experimentierte damit als Kunstdozent an Schulen und arbeitete sogar mit einem Krankenhaus in New York zusammen.
Ich habe ein System entwickelt, bei dem man eine Grafik auf einem Computer mit seinen Gedanken steuert. Man muss mit einem Fahrstuhl in den 6. Stock fahren. Und das geht nur, wenn man entspannt ist. Wenn man in der absoluten Entspannung angekommen ist, sieht man Sterne auf sich zukommen und fühlt sich wie auf einem Weltraumtrip.
In der Medizin kann das Bewusstwerden des eigenen Zustands angewandt werden, um etwa Bluthochdruck zu senken oder unliebsame Gewohnheiten zu ändern. In der Kunst hat die Verbindung aus Synthesizer-Klängen und Biofeedback Ami Shavit geholfen, sein Trauma zu überwinden und Krieg aus der Perspektive eines Künstlers abzubilden.
Come on!
Sounds aus dem Album von Ami Shavit. Yom Kippur 1973.